Wo war die Kultur, als die Freiheit zum Fremdwort wurde? Wo waren die Künstler, als es darum ging, Grundrechte zu verteidigen? Und warum tickt der Osten bei allem Gleichklang doch ein wenig anders? Ich frage Yan Song King, einen Dresdner, der bei vielen Demos gesungen hat und dort seine Themen fand und ein Publikum für seinen schwarzen Humor.
Gespräch.
Herzlich willkommen, Yan Song King.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir beginnen, stelle ich Sie vor, wobei das bei Ihnen nicht so einfach ist, weil Sie noch kein Promi sind. Yan Song King ist Sachse, wie wir gleich hören werden. Als junger Mann ist er im Oktober 89 in Dresden auf der Straße gewesen. Eine Erfahrung, die bis heute trägt, wie wir vermutlich ebenfalls gleich hören werden. Yan Song King hat in seiner Heimatstadt an der Musikhochschule studiert und sich dort an einem Instrument ausbilden lassen, an der E-Gitarre. Wie es sich für einen Musikpädagogen mit Diplom gehört, hat er als Lehrer gearbeitet, Lehrbücher geschrieben, sich an Lernsoftware versucht, hat er unerkannt in Rock- und Punkbands gespielt und sich kurz vor Corona als Solist ausprobiert. In seinem Programm hackt er Hits. Das heißt, er legt neue Texte auf Ohrwürmer. Er selbst begründet diese Masche damit, dass er weder ein Stimmwunder sei, noch ein Ausnahmegitarrist und sagt außerdem, dass Mitsingkonzerte für Partys und Lagerfeuer ein Ausweg waren, weil der Markt für Rockmusik immer kleiner geworden sei. Ab Frühjahr 20 ist ein neues Publikum gewachsen. Yan Song King ist als Protestsänger aufgetreten in Dresden, in Plauen, in Leipzig, natürlich auch im Netz auf dem YouTube-Kanal KGS, Künstlergruppe Schrammstein, eine Gruppe mit genau einer Person, wo es unter anderem eine Corona-Playlist gibt. Ich habe ihn 23 zweimal live gehört, beim Sommerfest von Nuoviso und bei einem Soli-Konzert für Julian Assange in der Musikbrauerei Berlin. Für alle, die nicht so weit fahren wollen und auch nicht in Sachsen wohnen, gibt es drei Alben. Vereinigte Corona-Werke, Wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist und Vergessen? Nö. Und es gibt natürlich eine Webseite, auf der man auch Essays findet und den Doc-Film Flüstern und Lachen, 60 Minuten von Alexander Tuschinski mit Ihnen in der Hauptrolle. Yan Song King, jeder fragt zuerst nach dem Namen. Was hat es damit auf sich?
Der Vorname, Jan bezieht sich auf meinen bürgerlichen Namen, der auch Jan gesprochen wird, ein bisschen anders geschrieben wird. Und wie gesagt, bevor ich bei den Corona-Protesten Musik gemacht habe, war ich eigentlich mit der Gitarre ziemlich häufig bei Partys, an Lagerfeuern, Zeltplätzen und so weiter zugange und sollte alle möglichen Lieder immer spielen. Habe dann auch meine eigene Mappe gemacht mit dem, was die Leute immer gewünscht haben und war dort sozusagen der Liederkönig. Und ja, damit der Name interessant und aller guten Dinge sind drei klingt, habe ich Lied als Song und King als König oder König als King genommen und das passt auch schön in so ein rundes Logo, spricht sich locker und über den asiatischen, über die asiatische Assoziation habe ich noch am Anfang gar nicht so nachgedacht, bis mir das dann, nachdem ich mehrfach darauf angesprochen wurde, überhaupt erstmal klar wurde, dass Song, glaube ich, eher aus Südkorea oder aus Korea kommt. Und King aber eben auch dort mit reinpasst. Ja, also
habe ich mich gefragt, ob es irgendeine Beziehung nach Fernost gibt. Man, in der DDR ja. Hatten wir ja mit Kim Il-sung zu tun. Ob das
also ich habe dann bei den Corona-Protesten gesagt, auch wenn man es vermuten könnte, komme ich nie aus Nordkorea, sondern schlimmer noch aus Sachsen. Nee, ja, ja. Spaß.
Ja gut, hätte ja sein können, dass es irgendeine Beziehung gibt, dass die Eltern dort gearbeitet haben. Im Austausch waren oder nordkoreanische Studenten da in Dresden mit in einer Plattenbauwohnung gesessen haben. Wie sah Ihr Leben aus vor dem Frühjahr 20?
Ja, also die unmittelbaren Jahre davor habe ich hauptsächlich unterrichtet. Und wie gesagt, einzeln als Partymusiker bezahlt oder auch nie bezahlt, gesungen und zur Gitarre gesungen. Und gespielt in einer Band und Gelegenheitsmucken gemacht. So, das ist so die Mischkalkulation eines studierten Musikers, die ich von vielen Kommilitonen oder von vielen Kollegen auch kenne. Ein bisschen Unterricht, ein bisschen Mucken und dann habe ich auch noch eine Firma gehabt, die sich um Multimedia-Lernsoftware für Gitarre bemüht hat. Das spielt aber jetzt kaum noch eine Rolle.
Sie haben ja die Dresdner Proteste vom Frühjahr 20 mit der DDR im Herbst 89 verglichen. Zitat, das gleiche Hochgefühl wie damals, als Sie Teil einer Herde waren, die zum Beispiel Gorbi Gorbi gerufen hat oder wir bleiben hier, Reformen wollen wir. Können Sie den jungen Mann beschreiben, der damals einen anderen, einen besseren Sozialismus wollte?
Ja, wird heute generell oft vergessen, beziehungsweise nie ganz auseinandergehalten, dass die Leute, die Anfang Oktober 1989 auf die Straße gegangen sind, definitiv Leute waren, die nie ausreisen wollten. Denn die ausreisen wollten, haben sich auf den Weg nach Ungarn gemacht. Das war der Grund, warum Anfang Oktober damals ja auch die tschechische Grenze dann dicht gemacht wurde, was das Fass zum Überlaufen brachte. Und deswegen, Anlass war ja auch der Gorbatschow-Besuch zum 40. Jahrestag damals.
7. Oktober.
7. Oktober. Deswegen Gorbi Gorbi, weil Gorbatschow ja schon einige Jahre eine Politik der Öffnung und Glasnost, Perestroika.
Ja, 85 wird der Generalsekretär der KPDSU und löst diese ganzen alten Männer ab, die vorher eigentlich wie die Fliegen starben. Es gibt ja so dieses Drei-Generalsekretärs-Jahr, wo es einfach mehrere Todesfälle nacheinander gibt. Der Gorbatschow war dann halt was völlig anderes, ein völlig neuer Politikertyp, der da an die Spitze kam.
Ja, und das in DDR oder in der DDR wurde dieser Kurs natürlich nie in dieser Weise mitgemacht, sondern man hat so getan, als ob das bei uns nie notwendig ist und bei uns ja alles funktioniert. Und das war der Grund, warum Jugendliche mit einer, Annäherung an Russland eigentlich plötzlich schon oder an die Sowjetunion damals eigentlich plötzlich schon oppositionell geworden sind.
Was haben Ihre Eltern gemacht in der DDR?
Die waren Ingenieurpädagogen, also Lehrmeister.
Okay, dann waren Sie wahrscheinlich keine Parteimitglieder.
Nee.
Weil technische,
also mein Vater ist dann in die LDPD eingetreten, damit sie ihn nicht mehr nerven mit der SED, aber...
Ich suche ja noch nach dem jungen Jan Song-King, der diesen anderen Sozialismus wollte.
Also genau, wir sind abgekommen. Also diejenigen, die im Oktober noch da waren, die wollten auch bleiben und wollten im Prinzip das, was eben halt offenbar in der Sowjetunion oder vielleicht sogar auch in Ungarn ja schon kam, dass also Reformen passieren, dass sich Dinge verändern. Damals ging es ja dann unter dem Stichwort Dialog überhaupt erstmal darum, dass man überhaupt erstmal reden kann. Man darf nie vergessen, dass im Sommer 89 sich das neue Forum gegründet hat, offiziell seine Gründung angegeben hat und das aber sofort abgelehnt wurde und verboten wurde, wie auch immer. Und wir haben gesagt, sondern die Regierung hat gesagt, neues Forum brauchen wir nicht.
Das 10. September 89 wird diese Gründungserklärung veröffentlicht mit dem ersten Satz, Kommunikation in diesem Land ist gestört.
Genau.
Und darauf reagiert dann die Parteiführung mit der Formel Dialog.
Ja, und das war eigentlich so das Gefühl von mir in dieser Zeit, dass es selbst schon reichen würde, dass man nur redet. Und es kam ja dann am 8.10., an dem Sonntag, also am 7.10. war in Dresden schon eine Demonstration von schätzungsweise 20.000 Leuten. Es waren vielleicht 5.000, die losliefen und 15.000, die aus Hauseingängen, Straßenbahnen und von überall her kamen und sich angeschlossen haben. Deswegen haben wir damals auch immer gerufen, schließt euch an, wir brauchen jeden Mann. Das kam aus diesen Zeiten, dieser Spruch. Und am Sonntag war das gleiche nochmal. Es wurde am Nachmittag bereits eine Demonstration gekesselt. Das ist auch so eine Parallele, wo die Leute dann auf Armee-LKWs geladen wurden und direkt nach Bautzenklubbe in die Turnhalle gefahren wurden, weil ja nie genug Zellen da waren. Ja,
für mich ist Dresden immer mit diesen Bildern vom Hauptbahnhof verbunden, als die Züge aus der Prager Botschaft kamen und Dresdner hofften, da irgendwie mitfahren zu können, aufsteigen zu können und dann auch sich bewaffnete Menschen gegenüberstanden mit Leuten, die einfach die Schnauze voll hatten.
Ja, das war das Ding. Die DDR hat beschlossen, die Züge nochmal, die aus der Prager Botschaft kamen, nochmal durch die DDR fahren zu lassen. Warum auch immer. Und die Leute wussten, dann und dann kommen die Züge da. Und ob die Leute ernsthaft dachten, dass sie dort auf den Zug aufspringen können oder da reinkommen, wage ich zu bezweifeln. Aber es war zu DDR-Zeiten häufig so, dass man dachte, da gehe ich mal hin, da gehe ich mal gucken. Oder mal.
Ja, da hatten sie keine
das
Angst.
Das Ganze ist eskaliert, weil ja die Polizei dann die wahrscheinlich zu 50 oder mehr Prozent Schaulustigen dort weggejagt hat. Und ja, dann gab es tatsächlich dort eben halt gewalttätige Auseinandersetzungen, so ähnlich wie man sie vielleicht vom Fußball kennt. Das Ganze ging tagelang, jeden Tag eskalierte das dann ab einem gewissen Punkt. Und dann fanden sich aber eben halt so viele Menschen an, die dann sich entschlossen haben, jetzt laufen wir los. Das war praktisch das erste Mal, dass ich auch gesehen habe, dass ich sozusagen eine Menschenmenge einfach so, wie eben halt, wie ich das mit der Herde verglichen habe, ohne jemanden, der sagt, jetzt geht's hier lang, jetzt geht's da lang, einfach losläuft und sich dort eine kollektive Kraft entwickelt, in der ich eben halt dann dieses Hochgefühl hatte. Und genau das Gleiche habe ich nochmal dann sozusagen erlebt im Sommer 21 in Berlin. Das war, glaube ich, die zweite Demonstration des Jahrestages der ersten.
Okay, ja.
Also es gab eine Demonstration am 1. August 2020, da war ich auch. Und dann gab es noch eine am 29. So, und das war jetzt sozusagen die Jahrestagsdemo. Hm. Die war von vornherein verboten worden und dort trafen sich die Leute irgendwo im Friedrichshain an der Weberwiese. Und dort war die Polizei sofort da und wollte verhindern, dass die Leute loslaufen, und die sind auch losgelaufen. Irgendwann hat es die Polizei aufgegeben und es hat sich tatsächlich durch Berlin wie von Geisterhand geführt, haben sich die verschiedenen Leute, die alle nach Berlin kamen oder die schon in Berlin waren, trotzdem zu einem riesigen Demonstrationszug auf der Invalidenstraße vereinigt und haben das selber nie geglaubt, aber die Polizei war auf einmal nicht mehr da. Die haben uns erst an irgendeiner Brücke dann, war dann Schluss, aber vorher haben wir tatsächlich, konnten sie nichts mehr machen, es waren zu viele Leute.
Gut, dann
das hat mich daran erinnert.
Nee, dann beantwortet dieses Hochgefühl wahrscheinlich schon meine Frage nach der Angst. Meine, Sie haben in einem Interview, wenn wir nochmal auf diesen Herbst 89 zurückgucken, Sie haben diese Demos in einem Interview als Querfront bezeichnet, als eine Bewegung damals, zum Ende der DDR, in der alles und alle vertreten waren. Sie selbst seien danach links außen abgebogen. Was war links damals für Sie, was ist es heute?
Damals war sozusagen alles, was mit musikalisch mit Punk oder mit den sogenannten anderen Bands aus der DDR zu tun hatte, ist dann praktisch in das dorthin politisch dorthin kanalisiert worden, wo im Westen links dran stand, links neben der SPD, oder damals gab es ja auch schon die Grüne oder Autonome oder wie auch immer das bezeichnet wurde. Das war dann sozusagen so, dass man mehr oder weniger da eingeteilt wurde. Sehr politisch war das nie, aber da gab es zum Beispiel die Vereinigte Linke, die also sozusagen eine Sammelbewegung von allen Kräften, oppositionellen Kräften der DDR waren, die sich eher als links bezeichnet hätten. Vorher war ich übrigens im demokratischen Aufbruch, also einfach, okay, weil es in der
Angela,
Nähe war.
Mit Angela Merkel sozusagen.
Der demokratische Aufbruch, damals habe ich keinen Unterschied, da gab es, glaube ich, Demokratie jetzt, demokratischer Aufbruch, neues Forum. Das war eigentlich völlig egal, je nachdem, was gerade im Ort da war. Und bei uns war demokratischer Aufbruch. Das war erst irgendwie in der Kirche, und dann hatte ich, glaube ich, sogar selber mal ein Treffen gemacht. Da war sogar der erste Gesundheitsminister von Sachsen, der war da mit dabei, der Herr Geisler, das ist noch ganz genau. Und ja, aber der demokratische Aufbruch ist ja direkt in die CDU, glaube ich, gegangen, komischerweise. Das neue Forum ist zu den Grünen gegangen, muss man ja auch nochmal.
Das war damals die AfD, Allianz für Deutschland, ne? Die haben sozusagen also, alle ja. diese ganzen
genau,
Gruppen
die haben
aufgesaugt.
Also DSU ja. und was es da nicht alles gab. Ne? War ja ein ganz bunter Haufen, aber der wurde dann eben so einsortiert, wie das im Westen schon vorgestanzt war. Wie gesagt, neues Forum zu den Grünen und was gab es noch? Die SPD, SDP.
Initiative für Frieden und Menschenrechte gab es noch.
Genau, der Lila Frauenverband und ach, weiß ich was. Also es wurde aber, da gab es ja den runden Tisch und da waren die auch alle vertreten und sehr große Unterschiede gab es da noch nie. Aber als es dann natürlich in das vorgestanzte bundesrepublikanische Parteiensystem einsortiert wurde, da war dann natürlich von dieser Vielfalt nicht mehr viel da, aber die Vereinigte Linke war dann sozusagen das, was nicht PDS war, weil PDS oder SED oder wie, SED-PDS und dann PDS und dann erst Linke oder so, das wusste man ja, dass das ist die alte SED und das war jetzt für Leute, die jetzt aus der DDR heraus oppositionell waren, war das natürlich nichts. Aber das war nur eine relativ kurze Zeit. Das ging so ungefähr bis zur ersten BAN oder so. Und dann nahm bei mir dann auch das Interesse für die Musik so viel Raum, dass ich dann...
was war das jetzt für eine Abkürzung? Die kannte ich nicht. BAN, PAN?
BAN, Bundesrepublik Neustadt.
Okay,
sozusagen, das war mehr oder weniger so damals von der Vereinigten Linken und den ganzen bunten Deutschen aus Neustadt war das organisiert worden. Das war die erste Bundesrepublik Neustadt, die ja jetzt wahrscheinlich auch deutschlandweit bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch stattfindet.
Also ein Stadtviertel in Dresden, ziemlich zentrumsnah. Das Neustadt kenne ich schon.
Genau,
ich hatte jetzt diese Abkürzung.
Würde man heute
die Abkürzung
sagen,
kannte ich als alter Leipziger nicht. Genau. Ich habe nach dem Linkssein auch deshalb gefragt, weil damals ja in der alten Bundesrepublik alles links von der SPD, wie sie es jetzt beschrieben haben, ja eher dicht gemacht wurde. Weißt, der Kommunistische Bund hat sich 1991 aufgelöst aus Verzweiflung über das Ende der gesellschaftlichen Alternative. Also alles, was Kapitalismuskritik war, hatte ja einen schweren Stand in den frühen 90er Jahren.
Ja, ich habe ja gesagt, das ist eine Mischung aus Politik und aber auch Kultur, eine Lebensweise, das, was man dann auch später als alternativ bezeichnet hat. Oder ja, trampen und mitgenommen werden von alten VW-Bullis oder wie auch immer, die gerade aus Kreuzberg kommen und an die Ostsee fahren oder irgendwie so. Das war einfach ein Lebensgefühl, so wo dort ist was passiert und dort haben Sachen stattgefunden, dort haben die Leute sich irgendwas ausgedacht, dort wollten sie irgendwas umsetzen oder die ganze Geschichte mit den besetzten Häusern und so, das gehört alles irgendwie ein bisschen zusammen, so zu so einer bunten Truppe.
Wissen Sie noch, wovon der junge Jan, der noch kein Liederkönig war, geträumt hat, als das Gitarrenstudium losging?
Ja, da träumt man immer davon, dass man an seinem Instrument so weit kommt, dass die Leute sagen, ah, der spielt das Instrument richtig gut oder den kennen wir von dem Instrument oder dass man mit seiner Band Erfolg hat, dass man sich selber verwirklichen kann und sich aber auch dabei treu bleiben kann. Und ich würde jetzt behaupten, dass so gut wie niemand meiner Kommilitonen es geschafft hat, in Anführungsstrichen mit seiner Musik oder von seiner Musik leben zu können, sondern man muss dann immer Kompromisse machen und trieb es die Leute dann dazu, Musiklehrer an Schulen zu werden, so eine Zusatzausbildung zu machen, weil sie nicht mehr zurechtkamen oder so. Also den Traum hat jeder, der ein Musikstudium anfängt, dass er, will nicht sagen, dass er groß rauskommt, aber dass er es irgendwo hin schafft. Das ist klar, sonst würde man das nie machen.
Gut, dann hat es ja noch eine zweite Facette mit diesem sich selbst treu bleiben. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären.
Wie hinsichtlich der Musik?
Nee, der junge Jan scheint ja geträumt zu haben, einmal berühmt zu werden, Musikstar zu werden, auf den Bühnen zu stehen, gefeiert zu werden, Groupies zu haben, damit Geld zu verdienen. Und dann kam da jetzt noch, wollte mir selbst treu bleiben, als Wunsch fürs Leben.
Wenn man sich selbst treu bleiben will, bezüglich der Musik, dann macht man keine Kompromisse. Und ich habe dann auch, ehrlich gesagt, keine Kompromisse gemacht und habe Instrumentalrock gespielt mit zwei Freunden zusammen im Trio. Das ging so halbwegs ganz gut. Aber das war natürlich klar, dass man damit nie groß rauskommt. Und dann war eben der Alltag hauptsächlich zu unterrichten. Daraus ist dann meine Beschäftigung mit Didaktik und Methodik an der Gitarre entstanden, sodass ich dann, wie gesagt, Lehrwerke veröffentlicht habe und das, was gut funktioniert hat, wo dann eine Firma draus wurde und ich dann wieder weniger unterrichtet habe. Aber mit Musik selber, mit der Musik selber Geld zu verdienen, hat ja dann nie geklappt. Insofern bin ich dem alten Punker musikalisch gesehen eigentlich treu geblieben. Mhm. Und ich sehe mich auch heutzutage noch ein Stück weit da als Rock'n'Roller oder Punker, der sich bei bestimmten Sachen dann einfach auch keinen Kopf mehr macht.
Ja, wir hatten schon gehofft, dass Sie mit dem Irokesen hier ins Studio kommen.
Nee, ich hatte niemals, wenn dann lange Haare. Punk ist in dem Sinne nie dieses, die Frisur, sondern das ist ein Stück weit die Lebenseinstellung, in der man die Dinge passieren lässt. Oder auf jeden Fall, schwer zu sagen, also Rock'n'Roll, Punk, das, was in der Musik zum Ausdruck kommt, mit wenig Mitteln, einfach was zu improvisieren und zu machen. So, das ist das, was ich so ein bisschen als Punk sehe.
Nee, dann frage ich nochmal anders. Wenn Sie heute auf Ihr Leben vor Corona zurückblicken, hat die Bundesrepublik das gehalten, was sich der Herbstdemonstrant Jan Zongking versprochen hat?
Ich habe mir ja nie die Bundesrepublik versprochen und ich muss ehrlich zugeben, dass ich damals auch nie für die Einheit war. Und mittlerweile höre ich, dass selbst Leute, die damals für die Einheit waren, sich heute wieder lieber lossagen würden. Ja, also von daher hoffe ich auf Verständnis, dass ich damals nie begeistert war davon, dass wir beerdigt werden. Mhm. Ja, so haben wir das damals genannt.
Gut,
dazu stehe ich und deswegen, da möchte ich jetzt wirklich ehrlich sein, dass ich also damals nie mit schwarz-rot-goldenen Fahnen oder mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und ausgeschnittenen Emblem rumgerannt bin, sondern dass ich tatsächlich mir gewünscht hätte, die DDR geht ihren eigenen Weg, der eben halt nie das fertige System aus dem Westen ist, weil wenn ich das so gut gefunden hätte, ja, dann hätte ich auch mir das vorgenommen oder wäre gern dorthin gegangen. Und das wollte ich aber nie.
Gut, Sie durften ja am 18. März 1990 noch nicht wählen. Ich musste ja schon wählen und ich weiß noch, wie 18 Uhr dieser schwarze Balken Allianz für Deutschland hochging und eigentlich meine Welt zusammengebrochen ist, weil damit war klar, die D-Mark wird sehr schnell kommen. Es wird noch vor dem Jahresende zu dieser Vereinigung kommen. Und ich war ja auf der Propagandaschule, wollte Journalist in der DDR werden, das war natürlich nochmal eine andere Bindung an dieses System. Klar, wir hatten halt die Wochen und Monate vorher von freiem, anderem Journalismus ohne Wirtschaftsdiktat geträumt, das war klar, dass das damit zu Ende ist.
Es war ja eine Zeit zwischen Wende und Einheit, in der so vieles möglich war, in der man so viel ausprobieren konnte oder in der bizarre Dinge passiert sind, wie zum Beispiel, wenn man einberufen worden ist und nie hingegangen ist, dann musste man bloß eine Ordnungsstrafe von 20 Mark bezahlen oder irgendwie so ein Ding und war raus für immer. Lauter komische Sachen und da gibt's, glaube ich, auch einige Bücher, also in dem Buch 8990, das der Peter Richter geschrieben hat, den ich kenne.
Ja.
Und wo sogar auch meine Band erwähnt wird, die wir damals hatten. Da wird das unmittelbar beschrieben, auch vor allen Dingen, das darf man jetzt auch nie unterschätzen, wie das in den Anfang der 90er Jahre dann weiterging mit diesem Krieg links gegen rechts, beziehungsweise Punker gegen Skinheads oder keine Ahnung, wer da alles irgendwie gegen wen gekämpft hat, diese ganze Jugendkriminalitätsgeschichte auch. Aber eben halt auch das, was damals so begann, die Techno-Geschichte. Das war auch so ungefähr in der Zeit, wo dann die Leute überall irgendwelche Gebäude ausfindig gemacht haben und da übelste Partys gemacht haben. Also das war wirklich eine Zeit der Freiheit. Ja, und dann kam irgendwann natürlich ein neues System und das hatte natürlich dann eigentlich schon alles parat. Da musste man sich dann wieder eingliedern, was ja für viele Ostdeutsche problematisch war schon alleine, weil sie ihre Arbeit verloren haben oder ihren Wirkungskreis, wie auch immer.
Ja, Peter Richter, 89-90, ist ein Karrierejournalist Dresdner, der diese Zeit als Zeitzeuge erlebt hat und in Romanform verarbeitet hat. Ich hatte diese Frage auch deshalb gestellt, nach der Bundesrepublik, die Erwartungen erfüllt oder nicht, weil ich gelesen habe, dass Sie ja auch in einer Partei aktiv waren, bei den Grünen Mitglied waren.
Oder
nur gewählt haben dann?
Nee, wenn dann, dann gewählt. Nee, ich bin in keiner Partei und war nie in einer Partei. Ich habe nur zugegeben, dass ich bis vor Corona eigentlich ein grüner Stammwähler war und auch, ja, das war auch in dem Milieu. Ich hatte dann Familie, ich habe 3 Kinder. In dem war das auch ganz normal, dass man eine Ökokiste hat und dass man so, ja, keine Ahnung, nie unbedingt gleich immer die chemische Keule nimmt, wenn man erkältet ist oder so. Also so das, was üblich war, so Bildungsbürgertum. Ne? Ein bisschen hat man das dann auch vor sich hergetragen, dass man dann gesagt hat, naja, ich will ja hier jemanden, der für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen wichtig ist, aber das haben sie sich ja nur schrittweise gründlich verscherzt, dass man diese Partei noch wählen kann,
meine Meinung. Deswegen verwenden Sie heute das Wort zugegeben. Das ist ja ganz schöne Begrifflichkeit. Bei Corona waren Sie ja von Anfang an skeptisch, haben in Dresden demonstriert, sich dort als Redner beworben. Hoffentlich stimmt jetzt meine Quelle. Sie sind dann in eine Partei eingetreten, Widerstand 2020.
Von nee, auch nicht.
Auch also, nicht, okay.
Achso, Moment. Widerstand 2020, Entschuldigung. In diese Partei ist fast jeder eingetreten, den ich damals kannte, weil der Bodo Schiffmann, ja, war das April, war das Mai, hat er ja dazu aufgerufen. Und ich glaube, diese Partei hatte dann bloß so ein Anmeldeformular. Das war auch dann schnell von ominösen Hackern außer Kraft gesetzt worden, aber die war drauf und dran, die größte Partei in ganz Deutschland zu werden. Also von der Mitgliederzahl her, weil die Leute wussten, wenn sie jetzt irgendwie was dagegen machen können, gegen das, was passiert, dann treten sie erstmal dort ein und dann bilden sich Strukturen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da gibt es ganz viele Parteimitglieder dieser Partei, die damals dort eingetreten sind.
Ich hab das Interview gesehen auf KenFM mit Bodo Schiffmann, bin aber nicht eingetreten, habe auch das Formular nicht ausgefüllt und habe dann auch gar nicht verfolgt, was aus dieser Initiative geworden ist. Sie war jedenfalls sehr schnell wieder weg in meiner Erinnerung.
Ist eine sehr mysteriöse Geschichte, sollten Historiker der Sache mal auf die Spur kommen. Es war nämlich so, dass dort ein Zähler installiert war und es wurde dann von unseren Freunden von Korrektiv wurde dann behauptet, der wäre manipuliert. Da ich aber wusste, dass einige meiner Freunde oder der Begleiter, die ich dann mal auch bei den Demos kennengelernt habe, wirklich dort eingetreten sind, wusste ich, das ist kein Fake. Die haben allerdings dann wohl die Anmeldung selber digital nie handeln können oder datentechnisch, sodass dann irgendwann es wurde dann auch von Hackern die ganze Webseite attackiert und mit Schadsoftware kaputt gemacht, sodass man sie nicht mehr öffnen konnte. Und es stand dann am Ende, dass das alles Schwindel gewesen wäre. So, das war aber kein Schwindel.
Also das, die Schwindelpraxis hat eine Schwindelpartei.
Genau, ja. Ne? Ja, richtig. So. Das war schon einer der ersten Punkte, wo ich dann sehr skeptisch war. Das war dieser Angriff auf diese Website. Weil es wurde dann auch gesagt, das ist ja sehr teuer sowas, weil das sind solche Bot-Angriffe, da muss man schon ein paar Rechner, paar große Rechner irgendwie miteinander bündeln. Das macht man nie einfach so, genau wie man nie einfach so eine Gasleitung sprengt. So.
Ja, ich hab so einen Hackerangriff auch erlebt bei der Hannah-Arendt-Akademie, wo mitten in meiner Vorlesung plötzlich ganz andere Sachen aufgingen. Also, man kann immer davon ausgehen, wenn Truppen wie Korrektiv losgeschickt werden, dann ist es relevant. Dann war offenbar diese Parteiwiderstand 2020 relevant, denn sonst hätte man nicht dagegen geschossen und solche Aktionen im Internet gestartet.
Der Bodo Schiffmann, der hatte ein rasantes Wachstum. Ich war ja zufälligerweise, weil ich mal was mit dem Ohr hatte, war ich zufälligerweise Abonnent dieses Kanals schon. Da hatte der 700 Abonnenten oder so. Und Also das ging dann wurde ganz schnell sechsstellig oder so. Und dann wurde es das erste Mal abgeschaltet. Also erst wurden Videos gelöscht. Das war das erste Ding, wo ich dachte, der macht Spaß. Das kann nicht sein. Das stimmt nie. Das wird doch nie gelöscht von YouTube. Wieso sollen denn die das löschen? Der hat doch bloß was vom Grundgesetz gesagt oder irgendwie so. So, und dann rannte der da durch seinen Garten und sagte, ich habe das gerade mitgekriegt. Das Video wurde gelöscht. Leute, hier ist was im Busch und wie auch immer. Und dann wurde irgendwann ja der ganze Kanal gelöscht und...
Ja klar, also, diese Mechanismen waren ja vorher da. Ich habe vorher auch drüber geschrieben, über das Netz.dg zum Beispiel von 2017, über die Selbstverpflichtungen, die YouTube und andere Digitalkonzerne auf EU-Ebene 18 unterschrieben haben. Die haben sich da verpflichtet, im Prinzip alles zu löschen, was EU-Narrativen widerspricht. Als das dann aktiviert wurde, hat man es trotzdem nicht für möglich gehalten, weil ja so eine EU-Verordnung, meine, oder so eine EU-Selbstverpflichtung, so ein Gesetz, naja, das ist dann nicht so alltagsnah wie so eine Löschung, die plötzlich passiert.
Ja, und ich habe mich auch total gewundert, warum die Antifa sofort zu den ersten Treffen, die dann im Großen Garten stattfanden, das waren ja bloß Treffen, da waren die Leute einfach nur da und haben gequatscht, da hat niemand geredet, da ist niemand irgendwo langgelaufen, sondern die Leute haben sich dort einfach nur getroffen. Das war wie so ein, ich habe es glaube ich mal gesagt, wie so ein Gründungsparteitag, auch der Grünen. Da waren Leute, die haben gestrickt, welche, die haben auf dem Kopf gestanden, die anderen, die haben... ein Lied gesungen, wieder andere haben irgendwas vorgelesen, also das war wie so ein kleiner Jahrmarkt. Und dann irgendwann kam die Antifa und behauptete, wir wären hier von der AfD oder von Putin oder keine Ahnung, das war damals schon der Sprech. Also Putin und AfD stecken hinter diesen Protesten. Es kann ja nicht sein, dass normale Leute hier was gegen diese Maßnahmenpolitik haben und so weiter. Und da habe ich mich schon gewundert, warum die Antifa da waren. Da war vielleicht mal ein Motorradfahrer dabei oder so, aber irgendwie Leute, wo man sagen könnte, also ja, die sind bestimmt rechts oder so. Also,
hatten Sie damals als Demo-Teilnehmer, potenzieller Redner, keine Angst vor Isolation, vor Abschuss, vor Ausschluss?
Nee, ich habe eher erwartet, dass das demnächst um sich greifen wird und dass alle so denken werden, weil wir dürfen auch nie vergessen, dass es im Mai, Anfang Mai in Stuttgart eine Demonstration mit 20.000 Teilnehmern gegeben hat, die dann sich dort irgendwie so ein bisschen verteilt haben.
Kanzlerwasen, ja.
Und ich dachte, das wird wieder wie so eine Wende und die Politik muss jetzt hier zurückrudern, das ist Fehlalarm oder die müssen doch erkennen, dass das jetzt alles hier ein bisschen... Schwachsinn ist, wie auch immer. Und ich dachte, es kommt ein ganz großer Knall. Und alle Leute werden irgendwann, ich bin da auch wie eine brennende Fackel rumgerannt und habe jeden zugetextet mit dem, was ich irgendwo gelesen oder gehört habe, weil es ja alles dann doch dem offiziellen Narrativ widersprach.
Ja. Also, Glaube an Rationalität. So dachte ich auch bei meinen ersten Texten. März 20 dachte ich, na okay, wenn ich das einmal aufschreibe, Expertenherrschaft, Folgen, Demokratiewiderspruch und so, dann werden es ja die Leute schnell verstehen. Aber nee.
Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten vielleicht so ging. Also ich war dann mit der Zeit vor den Kopf gestoßen, wie diese Bewegung derartig gefremd wurde und wie dieses Verschwörungstheorie, wie das plötzlich so rausgekehrt wurde oder das wurde ja dann auch mit Antisemitismus zusammengesetzt oder in Zusammenhang gebracht. Was gab es noch? Esoterik, Rechtsesoterik oder irgendwelche Begriffe, wo ich dachte, was ist denn das?
Ich habe damals so eine lange Spiegelreportage mit 10 Autoren, glaube ich, unterschrieben, verglichen mit diesem Text in der Leipziger Volkszeitung, was treibt Frau AK ins Stadtzentrum, wo man damals gegen die Demonstrationen gehetzt hat und eigentlich damit gedroht hat, Leute, wenn ihr da hingeht, dann passieren euch schlimme Dinge. Und genauso waren letztlich diese Leitmedienberichte über die Corona-Protestbewegung.
Ja, es hieß dann immer... Ich bin auch nie für alles, ich finde auch nie alles richtig, aber dorthin zu gehen zu denen oder irgendwie so, ne, der Begriff Corona-Leugner oder Covidiot oder wie auch immer. Also der Knackpunkt war, wo es dann endgültig gekippt ist, war die Demonstration am 1.8., weil dort so viele Leute da waren. So, da wurde dann auch natürlich gestritten. Nö, nee, das waren ja bloß 20.000 oder das waren bloß 15.000 oder nur 10.000.
Steht immer noch in Verfassungsschutzberichten von Sommer 23, dass da 20.000 Leute waren. Bis zu 20.000.
20 oder 23?
In dem Verfassungsschutzbericht, den ich gelesen habe, Land Berlin stand bis zu 20.000 Teilnehmende. Ne, die gendern ja auch.
Aber 2020. Ich spreche jetzt von
1. August 2020.
Also ja.
Ja. Ja, und wenn man dann die Bilder sieht, klar, dann... Das ist der Kipppunkt, klar, wenn da so viele Leute zusammenkommen. So,
und dort ging das los, dass die Politik gesagt hat, das kann nicht sein, das muss man verbieten und unsere Geduld ist jetzt am Ende. Was ist denn das für eine Mischpoke hier aus Leuten? Und klar, schwarz-weiß-rote Fahnen waren dann eben halt auch dabei oder was weiß ich was wie. Also so. Und dort fing es dann an. Und im Herbst 2020 in Leipzig waren es die Grünen in Sachsen, die gesagt haben, Wasserwerfer, endlich Wasserwerfer holen und das muss mal hier klare Kante zeigen, Ordnung und wie auch immer, wegen euch. Das kam dann auch im privaten Umfeld, obwohl ich ansonsten wirklich sehr wenig Ärger hatte da diesbezüglich, im privaten Umfeld, ja wegen euch brauchen wir uns ja nicht wundern, dass die Zahlen so hoch sind. Wenn ihr hier jetzt noch euch in Massen trefft, dann gab es sogar eine Studie, die belegt hat, dass vor allen Dingen dort, wo die Busse losgefahren sind, vor allen Dingen dort die Inzidenzen hoch waren und was da nicht alles so durchgepeitscht wurde. Und dort war dann der Punkt erreicht, wo es ja richtig haarig wurde.
Ja, man kann das alles auch schön nachlesen in diesem Buch von Michael Ballweg, Richtigstellung, Ausrufezeichen, wo er das alles nochmal nachzeichnet, auch die Dominanz auf den Digitalplattformen nachzeichnet, die Querdenken mit der Dokumentation der Demos und der Reden damals erreicht hat. Ich will jetzt zu diesem Protestsänger Jan Song King kommen. Warum hatte der Protestsänger Jan Song King in Dresden keine Konkurrenz oder anders gefragt, wo waren die anderen Künstler, vor allen Dingen die mit den großen Namen?
Also wo waren die anderen Künstler? Es gab in Dresden die Initiative Nicht ohne uns. In jeder Stadt hieß es anders. Ne? Hier Chemnitz steht auf, Sachsen-Anhalt geht los oder was weiß ich was, wie überall was anderes. In Dresden war das hauptsächlich Nicht ohne uns, was also so einen richtigen Namen hatte und eine Website. Und die haben immer auf dem Neumarkt Demonstrationen gemacht. Da waren oder Kundgebung angemeldet, da waren vielleicht 100 Leute oder so, es waren ja nie viele. Und die hatten dann gesagt, ja, unsere letzte Musikerin, da war vorher noch eine, die ist jetzt abgesprungen. Ja, wahrscheinlich ist sie abgesprungen, weil es eben halt gefremt wurde. Und wir suchen noch Musiker. Ja, da waren noch ein paar Kinder mit der Blockflöte oder so. Ne? Es war ja wirklich alles, also so niedlich teilweise auch und so authentisch, was da am Anfang gemacht wurde. Ne? Und da habe ich angefangen dann zu sagen, ja gut, okay, dann machen wir mal ein Lied. Aber ich wollte von Anfang an nie irgendwie mich hinstellen und sagen, hallo, ich singe jetzt ein Lied und will euch hier was sagen. Sondern ich wollte eigentlich immer mit den Leuten zusammen machen, weil die Stimmung eben halt in eine bestimmte Richtung zu lenken oder einfach zusammen zu singen und so weiter, das hielt ich für etwas, was da vielleicht noch fehlt an der Stelle. So, und so ist das eigentlich. Aus der Richtung ist es entstanden. Dass ansonsten immer Musiker zu Demonstrationen kommen, ist jetzt nie ganz so häufig, würde ich jetzt mal sagen, dass da jetzt nie Leute aus der ersten Reihe gesagt haben, ja, ich stelle mich jetzt hin und sage dazu was. Kann ich eigentlich verstehen, dass man da eher von einer Einstellung ausgeht und dann sagt, ich versuche mit dem, was ich kann, zum Beispiel Musik, ein bisschen Gitarre spielen oder sowas, mit dem beizutragen. Oder ob man als Profi sagt, ich nutze jetzt meinen Stand oder meinen Namen nutze ich jetzt, um ihn in Zusammenhang mit einer Sache zu bringen. Ich glaube, das machen viele sowieso grundsätzlich nie und das finde ich ja auch richtig, dass man nie sozusagen das eine mit dem anderen immer zusammenbringt.
Andersrum passiert das ja. Ne? Wir haben ja die Sterncover gesehen mit Helene Fischer, Atze Schröder, Udo Lindenberg. Das sind ja Namen, die auch vorher schon aufgetaucht sind. Wir haben auch auf der anderen Seite Leute gesehen. Alles dicht machen war ja die Aktion der Künstler, der Schauspieler im April 21. Wir haben Rap-Bellions gehabt. Videos, die sehr gut angekommen sind. Also es gibt ja schon ein paar Leute, die jetzt in der ersten Reihe standen und trotzdem sich dann herausgewagt haben.
Naja, bei mir war es tatsächlich sozusagen das rein Praktische, als ein Teil der oder zwischen den Demonstrationen, zwischen den Redebeiträgen bei Demonstrationen, es ein bisschen einen Unterhaltungspunkt gibt. So, also das war sozusagen der Punkt. Und da kann ich verstehen, dass sich jetzt sozusagen Profimusiker nie einfach hingestellt haben und gesagt haben, ich singe jetzt ein Lied, weil ich genau eurer Meinung bin. Ja, also
Gut, gab ja andere Anlässe. Ne? Dieses Nuoviso-Sommerfest, das war als Konzert angelegt. Auch das Soli-Konzert für Julian Assange, wo wir uns gesehen haben, das war ja auch, wäre auch eine Bühne für Profikünstler, wie Sie jetzt gesagt haben, gewesen. Waren ja genug Profis da, ist ja nicht so, dass keine Profis da waren.
Ja, also wenn man jetzt, wenn man jetzt grundsätzlich fragt, wo die Leute bei Corona waren, gab es meiner Meinung nach einen ganz großen Teil, die vielleicht sogar auf unserer Seite waren, die aber gesagt haben, ich traue mich nie oder ich will mir die Hälfte meiner Fans nie verscherzen oder so. Das kann ich durchaus verstehen. Was ich nie verstehen kann, ist, wenn Leute dann auf der gegenüberliegenden Seite sich instrumentalisieren lassen, um Impfwerbung zu machen oder Maskenwerbung oder sonst wie was, sich zu irgendwelchen komischen Statements dann hinreißen zu lassen. Ich weiß dann auch immer nie, sind es die Leute selber, die dort, wenn wir jetzt das Beispiel Helene Fischer nehmen, ist sie selber zum Stern gegangen und hat gesagt, ich möchte mal was loswerden und ich habe noch hier 8 andere Kollegen mitgebracht. Oder ist das Ganze, kommt das Ganze von oben oder von irgendeinem Berater, der sagt, du, das wäre günstig, wenn wir das jetzt machen, weil das ist gerade jetzt Mode. Dass man sich dabei auch schnell mal verschätzt, wünsche ich denen. Also, dass die das dann richtig auch an ihren Zahlen sehen, dass seit dem Tag irgendwie die 20% plötzlich fehlen. Ne? Denn ich halte es für wahrscheinlich, dass dort auch die Wählerstruktur bei diesen Leuten, noch dazu bei einer Helene Fischer, die Wählerstruktur oder die Fanstruktur mit der Wählerstruktur übereinstimmt. Und ich weiß nicht, was da jemanden nur reitet, 20% seiner Fans unbedingt verlieren zu wollen.
Gut, kann die Agentur sein, das Casting wäre interessant. Man müsste dann mal mit den Leuten reden, die auch angesprochen wurden, aber nicht mitgemacht haben.
Ich finde es okay, wenn zum Beispiel eine Kerstin Ott eben halt so ein Regenbogenlied macht, wenn die sagt, ich bin lesbisch und ich
stelle... Die kenne ich gar nicht, okay.
Naja, hier, die immer lacht.
Okay, warte mal.
So, das finde ich, und das passt auch, und da erwartet man ja nichts anderes, das ist doch völlig klar, ne? Aber dass man sich jetzt tatsächlich wirklich, dass man sich nie vorher überlegt, Mensch, in Sachsen sind das nur 30% und wenn ich jetzt zu meinem, was weiß ich was, wenn ich jetzt irgendwie eine Party mache und plötzlich 30% meiner Gäste vor den Kopf stoße, indem ich sage, na, wir sind ja heute alle hier, weil wir eigentlich die AfD hassen oder so, und ich mir nie vorher überlege, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass 30% meiner Gäste AfD gewählt haben, sie mir bloß nie gesagt haben.
Gut, das erleben wir in vielen Bereichen der Wirtschaft, dass eigentlich die Kundenorientierung unwichtiger wird, weil man weiß, dass der Staat mit seinen Subventionskassen im Zweifel einspringt und der bessere Kunde ist, weil er halt auf Dauer gestellt ist. Und den Fan muss ich immer wieder überzeugen, mit jeder neuen Platte, mit jedem neuen Konzert. Wenn der Staat sagt, du hast mir da geholfen und ich alimentiere dich bis an dein Ende, dann habe ich ja ausgesorgt.
Ja, stimmt, das ist eine Kumpanei. Ich denke aber, der wichtigere Punkt ist, dass sie nie drüber nachdenken und dass sie vielleicht auch in einer Blase leben, in der so getan wird, als wäre das ja ganz normal. Die haben noch gar nicht mitbekommen, dass die allermeisten Leute, teilweise übrigens auch, habe sogar aktuelle Beispiele, dass im Betrieb sozusagen so ein Schreiben gemacht wird und die nie wissen, dass sozusagen in den Produktionshallen ganz anders über die Sache gedacht wird als in den Chefetagen und sich völlig verschätzen und dann beinahe auch wie vor den Kopf gestoßen sind, dass es Widerstand gibt. Ich nenne bloß das Beispiel Peter Simmel, der ja nur den eigentlich unverfänglichen Slogan gegen Nazis auf seinen Discounter Blättel da drauf gemacht hat und schlussendlich sich zurückgerudert ist und gesagt hat, Entschuldigung, ja, ich verstehe, dass manche Leute das jetzt und wie auch immer, ne? Ich meine, das stand gegen Nazis. Wer sagt, ja, ich bin Nazi, kannst mich doch nicht hier oder so. Aber die Leute haben schon verstanden, worum, um was es geht, und er ist zurückgerudert. Und dieser Mann ist schlecht beraten worden. So einfach ist das. So ähnlich ist das dann auch, dass meinetwegen so eine Bierfirma in den USA ist halt schlecht beraten von Leuten, die offenbar nicht wissen, wer das Bier trinkt und was die Leute, die das Bier trinken, was die denken und dass man da auch Schaden anrichten kann. Und da ist über den Inhalt und über alles nichts gesagt, sondern das ist einfach ein Fehler. Das ist einfach
Gut, oder die zweite
Wirtschaftlicher These. Wirtschaftlicher
Blödsinn. Oder die zweite These stimmt, dass ich mich halt in die Arme des Subventionsstaates werfe. Und dann wäre die Beratung wiederum gut, weil dann muss ich kein Bier mehr produzieren, weil ich auf andere Weise Einnahmen habe.
Ja, aber der erste Punkt ist ja, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Bier bleiben, dass die Leute dann das Bier von dem trinken, der nichts sagt, oder gar von dem, der sich so äußert, wie es die meisten gerne hätten. Beispiel Müllermilch. Bei Müllermilch war es nur wieder so, dass komischerweise die Umsätze stiegen, nachdem bekannt wurde, dass der Chef sich mit der Alice Weidel getroffen hat. So, also das sind die...
Das ist interessant. Da haben wir die Moralisierung der Wirtschaft. Mein Ben & Jerry's ist so auch wieder so ein Beispiel von der anderen Seite, die seit Ewigkeiten schon Politkampagnen eigentlich fahren, um ihr Produkt irgendwie an, an den bestimmten Kunden zu bringen.
Wenn man die so kennt, aber wenn eben halt eine Firma plötzlich mit so einer Sache kommt oder auch nie begriffen hat, dass die ganzen Sachen so kampagnenmäßig laufen und dass sie sich heute für das, morgen für das und übermorgen für das äußern. Also in dem aktuellen Beispiel, was ich kenne von einer Dresdner Firma, ist es so, dass der Brief anfängt, wir äußern uns ja eigentlich nie zu politischen Anlässen. So, und denjenigen, den ich dort kenne, der dort arbeitet, der hat aber gesagt, die haben... bei der Ukraine haben sie was geschrieben, die haben bei dem was geschrieben, die haben bei dem was und dem was geschrieben. Das heißt also, die haben noch nicht einmal mitgekriegt, dass sie schon permanent sich äußern. also das ist, die leben in einer eigenen Welt, das ist eine Schicht, eine Blase, der es bis jetzt offenbar immer noch gelingt, sich abzuschotten und der es gelingt, zu behaupten, dass die anderen Leute blöd sind und dass wir Leute sind, die abgekommen sind vom Wege und dass es ja, gibt es immer mehr, aber nee, wir werden alle uns irgendwann ändern und werden wieder zurück in ihre Arme kommen, aber
wir sehen hier Parallelen zwischen Wirtschaft und Kultur oder Kunst, weil Sie selbst beschreiben sich ja als Widerständler, der Kunst nutzt und nicht so sehr als Künstler, der Position bezogen hat. Das müssen Sie wahrscheinlich erklären.
Ja, das kommt aus der Sache, die ich vorhin sagte, dass ich also mich gefragt habe, was kann ich beitragen? Ich wollte eine Rede halten, die habe ich auch schon geschrieben. Aber ja, Redner gab es da zuhauf, riesenlange Liste. Jeder wollte irgendwas sagen, der eine aus dem Krankenhaus, der andere von da, der Lehrer und oder aus einer Schule oder so. Und da blieb dann für mich das übrig. Und wie es halt so ist, das war das, was gebraucht wurde. Und da habe ich das gemacht und als gesagt wurde, machst du es in 14 Tagen wieder, habe ich überlegt, ne, was machst du denn da? Und ja, dann habe ich eben halt von Auftritt zu Auftritt immer neue Sachen mir ausgedacht und das funktionierte halt. Also von daher war da ist nichts geplant, ich habe mir nichts vorgenommen und deswegen behaupte ich, dass zuerst diese Einstellung da war. Ich beteilige mich an der Protestbewegung und dann, was kann ich tun? Und das war in dem Fall dann eben halt ein bisschen Gitarre spielen und ein bisschen singen. So.
Hat sich der Aufwand gelohnt? Hat sich es gelohnt, bei Wind und Wetter durch die Straßen zu ziehen und auf Marktplätzen zu singen?
Also es hat sich schon deswegen gelohnt, weil ich wahnsinnig viele nette, liebe Leute kennengelernt habe, viele Geschichten gehört habe, vieles gesehen habe, herzliche Momente, wunderbares Publikum, die mitgemacht haben in verschiedenen Städten und ich darf auf keinen Fall vergessen, jetzt mal drei Städte zu nennen. Ich habe das voriges Jahr als Jahresrückblick, habe ich drei besonders schöne Erlebnisse in bestimmten Städten.
Das dann werden die anderen wahrscheinlich sauer sein, ne?
Nee, die sind nie sauer, weil die habe ich ja dann schon an anderer Stelle genannt in meinem Kanal, aber jetzt will ich nennen, die Überraschungsprotestkulturen voriges Jahr waren Hermsdorf in Thüringen, Königs Wusterhausen, also südlich von Berlin, und Teterow. Und ich sage das jetzt deswegen, weil es eben halt nie in Sachsen ist und weil man eben nie sagt, naja, das ist ja klar, du bist hier zu Hause oder wie auch immer. So. Also wenn dann in einem Ort, wo 10.000 Leute wohnen, 200 oder 300 Leute auf dem Markt stehen, kann man das ja mal hochrechnen, wie viel das in Berlin wären. Und das wäre jedes Mal eine Großdemonstration gegen rechts oder so, die da zusammenkommen würde in Berlin, wenn man das mal hochrechnet. Und was ich dort gerade in den kleineren Städten erlebe, auch an Zusammenhalt und an Gemeinschaft, an Netzwerk, also das ist sehr ermutigend, weil es ist ja alles authentisch von unten gewachsen, von niemanden gezüchtet, vielleicht durch den Druck von außen entstanden, gerade was damals die ungeimpften Diskriminierung anging, wo die Leute richtig zusammengerückt sind. Und das finde ich, das schon allein deswegen hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
Mit Blick auf diese Zeit, 21, Jahreswende 21-22, sprechen Sie, ich glaube, im Film Flüstern und Lachen von der größten spontanen Bürgerbewegung und fordern dazu auf, darüber nochmal nachzudenken, was da geleistet worden ist in Deutschland, dass das oft untergeht, diese Art von Vernetzung über viele, viele kleine Orte, Teterow, Hermsdorf, Königs Wusterhausen haben Sie gerade genannt, wir könnten ja viel mehr nennen.
Also man muss sich nur Folgendes vorstellen, ich wohne in meinem Viertel plus minus einen Kilometer nur mein ganzes Leben, 50 Jahre.
Schon die 15 Minuten statt.
Und in den 50 Jahren hat dort noch nie eine Demonstration oder irgendwas Subversives oder irgendwas stattgefunden, noch nie. Und schon gar nie unerlaubt, ne? So, also oder unangemeldet. So, und im Winter 21/22 allerdings gab es in diesem Stadtbezirk mehrere Spaziergänge, die an der eine an dem Platz, der andere einen Kilometer weiter losgingen, wo jeweils mehrere hundert Leute stumm, ohne Plakate, ohne irgendwas, auf dem Fußweg sich eingefunden haben und auf dem Fußweg gelaufen sind. Dann kam die Polizei, wollte reinknüppeln, hat gesehen, oh, die kennen sich ja hier aus, was machen wir jetzt? Und irgendwann hat man gesehen, die Polizei ist abgezogen, hat sich gesagt, oh, sowas haben wir noch nie erlebt. Das ist gespenstisch. Und das ist gespenstisch, wenn nämlich die Leute plötzlich dastehen, ja gar nichts sagen und nie mit irgendwelchen Plakaten da sind, sondern einfach nur dastehen und durch ihre Präsenz, die jetzt in dem Moment eigentlich verboten ist, der Polizist steht denen gegenüber und sagt, sie dürfen aber jetzt hier nie sein und versucht da irgendwas zu machen. Die können nichts machen und das haben die gemerkt und das wird auch eine Lektion gewesen sein und da wird, bin ich der Überzeugung, vielleicht können das auch Historiker rauskriegen, dass den Leuten in Berlin der kalte Schweiß auf der Stirn stand, weil das Ding hätte, wenn es noch ein bisschen größer geworden wäre, hätte so einiges aus den Angeln gehoben. Denn Fakt war, es gab 10 Spaziergänge und maximal einer konnte überhaupt noch von der Polizei betreut werden. Die anderen 9 sind gelaufen. So, es war für jeden ersichtlich, dass die Polizei hier nie mehr hinterherkommt. So.
Gut, die haben ja was aus den Angeln gehoben. Ne? Die Entscheidung im Bundestag am 7. April 22 gegen die Impfpflicht wäre ja so nicht zustande gekommen ohne diese spontane Bewegung.
Hoffen wir es mal, weil dann könnte man endlich mal sagen, okay, es hat ja was gebracht. Mhm. Ne? Das ist ja immer jetzt, gibt's jetzt immer noch, aber ich glaube im Jahr 23 war das so, was nützt denn das? Immer auf die Straße gehen, hier, es ändert sich doch eh nichts, wie auch immer. Und ich möchte dann auf jeden Fall daran erinnern, dass es eine Zeit gab, die tatsächlich wirklich richtig Dampf gemacht hat. Das hat einen richtig Dampf gemacht. Deswegen wird auch darüber nicht mehr gerne geredet, weil das war kurz vor knapp, das war gespenstisch. Das war für die Polizei, ich möchte nie wissen, was die gedacht haben. Es gab ja dann auch viele, die schon den Dienst quittiert haben, also die Älteren gerade, das war immer meine Erfahrung, dass die Älteren eigentlich auf unserer Seite standen und das auch deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Und nur die Jüngeren aus dem Westen, aus der Kaserne, denen man erzählt hat, dass hier die Faschos, die Hooligans auf der Straße lauern, ne? Die waren vielleicht irgendwie auf Kampfesstimmung aus. Ja, also bin ich sehr dankbar, dass ich das nochmal sagen durfte. Bitte das nicht vergessen und das auch nochmal beleuchten. Und es wird jetzt behauptet, ja, da war die Demonstration zur Friedensbewegung in den 80er Jahren, wo an einem Tag irgendwie 1 Million unterwegs war. Oder jetzt wird natürlich auch wieder behauptet, es wäre 1 Million gewesen. Aber das war wirklich 1 Million, definitiv. Und zwar dezentral, nie zusammengekarrt, nie organisiert, nie irgendwie, sondern unmittelbar vor dem Haus. Das hat es definitiv in vielen Orten noch nie gegeben. Ich weiß auch, es gab die Zeit, es war bizarr, Winter 21, da war in Sachsen das Demonstrieren nie erlaubt, aber in Sachsen-Anhalt. In Sachsen wurden die Demonstranten zusammengeschlagen, Bautzen war zum Beispiel so ein Beispiel, und in Zeitz sind sie gelaufen. Und in Zeitz, das war eine Demonstration, wo ich da waren vielleicht 1.000 oder 2.000 Leute. Das waren aber wahrscheinlich mindestens genauso viel wie zum 1. Mai 1920. 87, wo die Leute alle dort hingetragen wurden, weiß ich nicht. Also das war die größte Nachwende-Demonstration, die Zeitz je erlebt hat. So. Und das muss man auf den Tisch legen und muss man einfach mal wirklich sagen, liebe Leute, es gibt glaube ich auch kaum ein Land auf der ganzen Welt, wo die Leute so unzufrieden mit der Corona-Politik waren wie hier. Habe ich mal bei einem Vortrag von Dirk Pohlmann gehört. Kleines Problem gibt's. Es könnte sein, dass die Leute nicht zufrieden waren, weil es nicht streng genug war. Das bleibt offen, aber definitiv ist die Unzufriedenheit in Deutschland mit am größten gewesen. Und ich denke auch, wir hatten hier in Deutschland die stärkste Bewegung überhaupt auf der ganzen Welt. Ich meine, Kanada, Australien und so war auch. Aber das, was hier war, rein so von der Menge her und von der Beharrlichkeit, der Regelmäßigkeit, also das, da müssen wir wirklich mal sagen, das war wirklich stark.
Gut, die mehr gewollt hätten, wären wahrscheinlich in Zeitz nicht mitmarschiert. Bleibt von diesen Sachen was? Bleibt da eine Struktur? Bleibt da eine Erinnerung? Hat die Protestbewegung eine Zukunft? Jetzt Anfang 24 scheint es ja wieder zu wachsen in vielen Orten. Nimmt der Zulauf zu Mahnwachen zu? Auf der anderen Seite gab es dann diese ganzen organisierten Großdemonstrationen für die Regierungspolitik.
Naja, die Frage stellte sich, also der erste Knackpunkt oder Knickpunkt, könnte man sagen, war ja im Februar 22, wo der Ukraine-Krieg dann losging, beziehungsweise die Russen einmarschiert sind. Dort war ja das Corona-Thema sofort wirklich abgebrochen und es ging nahtlos ins nächste Thema über, was aber von der Sache her ja genauso gehandelt wurde, dass es also sofort verboten wurde, bestimmte Zeichen zu sagen und zu zeigen, das Z oder was ich möchte daran mal erinnern. Und mit jedem weiteren Thema, ob das dann meinetwegen auch Israel jetzt zum Beispiel ist oder ob das Migrationsthemen sind und so weiter, muss man natürlich sagen, dass es nie mehr die eine Bewegung mit der einen Sache gibt, sondern dass die Leute, die bei Corona auf der Straße waren, sich vielleicht teilweise dann auch verabschiedet haben, weil es ihnen entweder, wurde es ihnen wirklich zu Recht, weil es nur noch irgendwie um Ausländer ging, oder sie haben vielleicht ukrainische Verwandte und deswegen können sie das nicht mehr hören, oder nicht mehr sehen, dass die Leute da mit Russland fahren, rumrennen, oder Israel sind. Das ist tatsächlich wirklich, also da geht's wirklich 50-50. Die einen so, die anderen so. Und wenn dann so getan wird, also ob ja jetzt alle so sind, na, dann verabschieden die sich. Aber was natürlich jetzt wieder der Punkt ist, in dem sich alle einig sind, ja, die Ampel muss erstmal weg. Was dann kommen soll, wenn Sie mich fragen, das macht eigentlich keinen Unterschied, aber gut. Erstmal wegmachen und dann weitersehen, weiß ich nicht,
gut, so ungefähr. Gut, selbst die Politikwissenschaft beschreibt ja dieses Parteienkartell, zu dem dann auch CDU und Linkspartei noch gehören, weil die in irgendeinem Bundesland mit an der Macht sind.
Ja.
Also der Wechsel zwischen diesen fünf Parteien würde relativ wenig ändern. Und es ist immer noch die Frage, ob das Parteiensystem überhaupt über die Parteien 6, 7 und 8 in der Lage wäre, sich aus der Struktur zu verabschieden, in der wir sind und in der die Probleme entstanden sind.
Das ist die große Preisfrage. Es gab ja jetzt diese Umfrage, ich weiß nicht, von wem sie war und wie seriös sie ist, dass nach jetzigem Umfragestand nur noch drei Parteien im Landtag in Sachsen-Anhalt sitzen würden. Das ist die CDU, der AfD und BSW, also Sarah Wagenknecht. Da sieht man, das ist wie beim Mercedes-Stern dann sozusagen. Es könnten sich Mehrheiten finden, aber die alle können ja nie miteinander oder wollen nie miteinander. Ne? Und da würde man dann also eine richtig klassische Dreier-Patt-Situation erleben und die ganzen kleinen Parteien, die sich aber offenbar noch ziemlich groß fühlen, sind nicht mehr in der Demokratie sozusagen dabei. Ne? Also dieses Modell, das erschien mir wie so ein Blick auf die Zukunft, dass es wahrscheinlich diese drei großen Gruppen noch gibt, die CDU wählen, sind, sagen wir mal, mit grundsätzlichen Dingen eigentlich noch bis auf ein paar Kleinigkeiten sind die noch zufrieden und die zwei Drittel Widerstandsmehrheit teilt sich auf in eine blaue und in eine rote, also in Leute, die mit der AfD einfach nie können und nie wollen, und Leute, die eben halt AfD wählen. So, das scheint mir so ein bisschen der, zumindest hier im Osten scheint mir das die Situation zu sein im Moment.
Ja, wir werden es im Spätsommer und Herbst erleben. Lassen Sie uns zurückkommen von den Schwach- und Bruchstellen des Parlamentarismus, zu denen ja die 5%-Hürde gehört, zum Künstler Jan Songking. Wo finden Sie Themen? Wie informieren Sie sich? In den Songs wird ja das ganz große Rad gedreht. Gläserner Bürger, Bargeldabschaffung, Klima, Ukraine, Überwachung, Kontrolle. Wie arbeitet der Künstler Jan Songking?
Ja, ich vergleiche es immer mit Fußball, dass der Torwart mir den Ball auf dem Elfmeterpunkt rollt und ich eigentlich bloß das Bein dran halten muss und das Ding drin ist.
Wahrscheinlich der Schiedsrichter eher, ne?
Der Torwart. In dem Fall sage ich jetzt mal der Torwart, weil die Bälle kommen ja eigentlich durch das, was in der Politik, ich sage es jetzt mal bewusst, angerichtet wird. Es wird, gerade bei Corona war das so, wird ein Tabu installiert, Dinge, die man nicht sagen darf. Und immer wenn ein Tabu da ist, ist das natürlich ideal für einen Satiriker oder für einen Humoristen. Ideal, weil man teilweise ja nur bestimmte Wörter sagen muss und die Leute schon lachen müssen. Ja, weil die Begriffe einfach so skurril überhöht und aber eben halt hohl sind. Ne?
Also ja, wir können 360 Grad sagen oder 100.000 ja, Kilometer.
Ja, genau. Oder welches Wort mir auch gefällt, ist Umsturzfantasie. Mhm. Bei den Migrationskritikern ist es die Fachkraft oder die Goldstücke oder was ist das wie. Das sind geflügelte Wörter, die aber installiert wurden vom Gegner, in Anführungsstrichen sag ich jetzt mal vom Gegner. Und das ist eigentlich für den Humoristen ist das ideal.
Gut, warum haben wir trotzdem so wenig Humor auf den großen Bühnen? Mal abgesehen von so Satire-Imitationen wie Jan Böhmermann, die sich über die lustig machen, die so ohnehin nichts zu lachen haben, gibt's ja Satire, die auf Tabus reagiert.
Ja, das wollte
eigentlich
nur noch im
Untergrund.
Genau, das wollte ich ja gerade sagen, dass das sozusagen dann der Vorteil ist, wenn die anderen sich an diese Eisen nie ranwagen, weil sie befürchten eben halt zum Beispiel, dass sie das Publikum teilen könnten, dass sie Probleme mit ihrem Arbeitgeber, also mit ihrem Fernseher, mit dem Fernsehfunk oder wie auch immer haben oder mit dem Veranstalter, wagen die sich an bestimmte Themen nie ran, so wie das auch zu DDR-Zeiten war. Das gab es ja auch viel Humor, aber der musste halt unpolitisch sein. Da durfte nichts sein, was auch nur ansatzweise irgendwo so. Aber auf der Straße und in den Kneipen, da gab es so viel zu lachen und so viele Witze und so herrliche Witze zu DDR-Zeiten. Warum? Weil das Tabu da war. Weil man einfach, wenn man nur gesagt hat, Professor Dr. Erich Honecker, wusste jeder, was gemeint ist. So,
Witze haben wir heute, so viel Witze wie damals haben wir heute nicht. Ne?
Bei Frau Merkel hat man dann wieder Witze und dann gab es wieder ein paar Witze, wie zum Beispiel, was macht Angela Merkel mit ihren alten Sachen?
Den habe ich noch nicht gehört.
Anziehen? Ja, das war so, zumindest am Anfang war das so.
Gut, das ist ja harmlos.
Na ja, klar, ist harmlos. Ja, ich weiß gar nicht, ob es zu Corona. Also mittlerweile ist ja der Witz auch ersetzt durch das Meme bei Facebook. Und da gibt es auch wirklich schöne Sachen. Bei Facebook sage ich im sozialen Netzwerk. Ja. Karikaturen oder hier,
okay,
ich
ja,
erinnere ist, an Corona hier, wir kommen zur Ziehung der Infektionszahlen oder so. Ja. So, und das sind die Witze von heute. Und das sind aber auch die Sachen, wo ich immer sage, also falls es irgendetwas gibt, woran man erkennt, wo die richtigen sind, oder sagen wir mal die wahrscheinlich eher richtig liegen, dann sind es die besseren Witze. Also wenn wir die besseren Witze haben oder wenn wir lachen können über die Sachen, sind wir meistens immer auf der richtigen Seite.
Klar, bei den Digitalkanälen hat man den Vorteil, dass man sicher ist, die Leute mit einer ähnlichen Gesinnung zu erreichen und damit auch ein Lachen auszulösen. Ich habe mir überlegt, ob das Fehlen von öffentlichem Witz, Kneipenwitz, Buswitz, ob das nicht daran liegt, dass wir heute bei den Gläubigen, anders als in der DDR, nicht voraussetzen können, dass die über sich selbst lachen. Ich habe immer den Verdacht, dass heute die Überzeugungen sehr viel tiefer verankert sind, als es bei vielen SED-Funktionären der Fall war.
Ja. Naja, gut, okay, ja, das ist auch ein Punkt, den man an der DDR beleuchten muss. Das ist wirklich, dass die Menschen zweigeteilt waren. Da gab es einen offiziellen Mensch, wenn das Parteiabzeichen dran gemacht hat, dann hat er plötzlich irgendwelche Phrasen gesprochen und bla bla bla. Und dann ist er in die, nach Hause gegangen und hat er Westfernsehen gesehen. Ne? Oder
und hat gelästert und hat geschimpft über die Missstände.
Mein Vater hatte dann mir mal irgendwann gesagt, welcher von meinen Onkels und Tanten, welche in der Partei sind. Mhm. Und ich hätte das waren jetzt nicht viele, aber das habe ich nie gemerkt, habe ich nie gemerkt. Oder der eine, der war sogar irgendwie ein Grenzer und wie auch immer. Und da war bestimmt ein ganz hohes Tier und sowas. Das habe ich nie gemerkt. Die haben genauso darüber geschimpft, was ich wieder nie gab und sonst
das,
was.
Das ist ein Unterschied zu heute. Heute haben die Leute das auch dann, wenn die Kameras aus sind und niemand zuhört, selbst dann tragen sie die Überzeugung vor sich her.
Ja, aber zum Thema Witze ist ja sozusagen der Anlass ist ja dann, darüber macht man keine Witze.
Genau.
So.
Ja.
Und wenn Journalist nicht jemand das so ernsthaft sagt, dann habe ich sozusagen sofort den regelrechten Antrieb, denjenigen zu ärgern, also oder zu ärgern oder mich lustig zu machen. Und man findet ja dann sofort auch jemand anders, der das auch lustig findet. Und das finde ich eigentlich, empfinde ich das als wie eine gerechte Strafe, dass man sozusagen permanent für das, was man macht, Witze bekommt. Immer fand ich das ganz das war fast sowas wie Selbstkritik oder zumindest eine gute Selbsteinschätzung, als der Olaf Scholz mit dieser Piratenklappe da kam, hat er gesagt, ich bin jetzt auf die Memes gespannt. Ne? Kann man ja auch nicht vorstellen, wie das geht, dass man jetzt meinetwegen als Ricarda Lang oder Katrin Göring-Eckert bei Twitter reinguckt, was die Leute unten schreiben. Es ist ja nicht so, dass es mal einen Querschläger gibt oder wie auch immer, sondern ich würde sagen, es gibt mal einen von 100, der mal zustimmt. Ansonsten sind 99 Leute, wo man sich teilweise ja auch zereiern kann. Also das ist der beste Humor, kommt vom Volk. Ich habe früher auch dann, gerade bei der Welt, ist das wunderbar. Den Artikel braucht man nie lesen, nur die Kommentare, das reicht. Das ist
Deswegen sind die ja irgendwann dazu übergegangen, diese Kommentarsektionen auch zu zensieren. Ne? Ja.
Was jetzt die Antwort wäre, sozusagen für die Frage, die vorausging, dass mich das durchaus inspiriert, das, was eigentlich so im normalen Volk besprochen wird und wo man merkt, das ist jetzt ein Thema, das inspiriert mich selber oder da komme ich auf eine Idee. Und ich mache nicht bloß lustige Sachen, weil zum Beispiel über solche Sachen wie Krieg dort kann man nur wirklich keine Witze machen. Gibt da bestimmte Sachen, die wo es dann eigentlich nie mehr lustig ist. Mhm. Ne, aber
was antworten Sie jemandem, der sagt, dieser Yan Song King, das ist ein Corona-Gewinner. Ohne Corona hätte er niemals 3 Platten gemacht und wäre bestenfalls einer von tausenden Alleinunterhaltern ohne Namen geblieben.
Ja, das ist hundertprozentig richtig. Allerdings hätten doch alle das ruhig auch machen können, also vorausgesetzt, sie haben die gleiche Einstellung oder sie hätten es umgekehrt machen müssen. Sie hätten ja vielleicht Lieder für die Maßnahmen machen können, da hätten sie ja vielleicht auch also irgendwie so genau in der gleichen Weise oder hätten für die Maßnahmen demonstrieren können oder wie auch immer. Da gebe ich hundertprozentig recht, dass ich überhaupt gar nicht eitel diesbezüglich bin und denke, dass ich da was Besonderes bin. Aber dann macht's, probiert's aus. Der Markt verträgt sicherlich noch einige andere von dem Schlage. Also ist hundertprozentig richtig.
Ja. Fühlen Sie sich geschmeichelt, wenn Yan Song King mit Gerhard Gundermann verglichen wird, dem singenden Baggerfahrer aus der Lausitz?
Ja, insofern geschmeichelt, dass Gundermann noch heute Fans hat und teilweise sogar, das habe ich eben halt am einen oder anderen Lagerfeuer mal erlebt, junge Leute, die also definitiv mit der Zeit damals, mit 80er, 90er Jahre war das ja, gar nichts zu tun haben, den Gundermann noch kennen. Ich habe mir den Film angeguckt. Ich denke, dass es in gewisser Weise eine tragische Figur ist, was die Verstrickung dann mit der Stasi angeht. Aber was mir immer bei Gundermann gefallen hat, ist, dass er ja auch eben halt als Arbeiter immer am kleinen Mann war und sich überhaupt nie überhöht hat und gesagt hat, ich bin hier was Besonderes oder wie auch immer. Und das Also das fand ich immer auch sympathisch. Ich habe den auch zu DDR-Zeiten schon mal auch gesehen damals.
Die Songs sind ja auch zeitlos. Ich höre die heute immer noch gern, weil er ein Gespür für Themen hatte, die 30 Jahre später immer noch halten. Und mein Andreas Dresen macht ja mit so einer Coverband auch immer noch Konzerte.
Ja.
Das funktioniert. Also der Regisseur des Films Gundermann. Das scheint also was zu sein, was in dieser Gesellschaftsform Leute anspricht.
Womit wir bei der Frage wären, oder beziehungsweise ich gebe gleich die Antwort. meine Lieder sind natürlich äußerst tagesaktuell und in der Weise will ich gar nicht Zeitloses, sondern eben halt eher Zeitiges machen, dass es ab und an dann trotzdem passiert, dass Lieder einfach im Gedächtnis bleiben und ich sie immer wieder spielen muss. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber ansonsten kann man eigentlich die Lieder, die ich gemacht habe, auch als Tagebucheinträge
der Zeit. So sind ja die Platten auch gemacht, die sind ja chronologisch aufgebaut.
Ja, genau. No. Also, und dort bin ich also auch absolut uneitel, dass ich Lieder nie für die Ewigkeit schaffe, sondern ich muss es nur immer ganz schnell machen, dass das Thema dann nie weg ist. Also ich dachte zum Beispiel im November, jetzt muss ich schnell noch das Lied, die Ampel muss weg, muss ich jetzt noch schneller machen, bevor die nie schon von selber weg ist. Es wäre schade drum. So, und ich freue mich natürlich, dass ich es immer noch spielen kann. Oder die ganzen Lieder, ich sage immer, sage ich scherzhaft am Ende des Programms, wir sehen uns demnächst wieder, hoffen wir mal, dass die Krise noch eine Weile geht.
Sie sind schuld, ne? Sie brauchen das Publikum.
So ungefähr, also ob ich Krisengewinnler, dass ich Krisengewinnler bin, indem man, und ich sage, also wenn die Ampel jetzt zurücktreten würde, dann würde ich auf einen Schlag 4 oder 5 meiner besten Lieder verlieren. Das wäre schlimm. Und wie auch immer, und die Leute lachen aber auch, weil sie dadurch merken, naja, stimmt. Eigentlich, auch wenn die Zeit beschissen ist, aber wir machen sie uns erstmal schön. Und wenn sich's jetzt ändert, ist es gut. Aber wenn sich's nie ändert, dann haben wir wenigstens, dann sind wir wenigstens noch hier und können uns treffen, so ungefähr. Ne? So. Das ist ein bisschen fatalistisch, aber ich glaube, nur so kommt man durchs Leben.
Das habe ich neulich bei Milena Preradovic gehört, wo es um die Frage ging, dass man ja eigentlich mit Blick auf die Zukunft nur pessimistisch sein kann. Und sie meinte dann, nein, man kann immer auch optimistisch sein. Wenn es dann schlecht kommt, hat man wenigstens bis dahin eine gute Zeit gehabt.
Genau, ja, das sage ich mir auch, dass es letztlich am Ausgang ja nichts ändert. Eher umgekehrt, wenn man optimistisch ist, könnte es sein, dass es dann eben doch besser wird, weil das, was wir eben heute tun und was wir heute machen, das, was wir noch anfangen und nie sein lassen, weil die Zukunft ja so schwarz ist, das wird sich dann in der Zukunft auszahlen, wird positiv sein. Also Leute, die zum Beispiel die Klimaapokalypse erwarten, werden sich jetzt anders verhalten, die werden vor allen Dingen auch anders denken, als Leute, für die das einfach kein Thema ist, ohne dass ich das jetzt hier dann wieder werte und sage, ja, der eine hat recht oder der andere nie. Aber prinzipiell ist das Lebensgefühl, das aktuelle Lebensgefühl, ein bisschen davon abhängig, wie man die Zukunft sieht. Und manchmal denke ich auch, dass Leute, die grundsätzlich, aus logischen, sondern eher aus psychologischen Gründen schwarz sehen, sich dann natürlich auch im echten Leben die Themen suchen, die ihnen eine Synchronität im Denken verschaffen, sodass sie sagen, naja, mir geht's schlecht, aber der Welt geht's ja noch viel schlechter oder irgendwie so. Das ist sowieso alles scheiße oder irgendwie so.
Wenn hier schon ein Dresdner sitzt, muss ich natürlich nach Sachsen fragen, hat dieses Völkchen etwas, was andere nicht haben? Gibt es da ein Protestgehen oder haben Sie Teterow, Hermsdorf, Königs Wusterhausen auch deshalb erwähnt, um diese Idee gleich abzuräumen, dass in Sachsen irgendwas anders sein könnte?
Ja, also die Sachsen zeichnet erstmal aus, dass sie eine Grenze nach Böhmen haben. Und ich glaube, Sachsen und Böhmen und Sachsen und Tschechien oder so, da gibt es schon eine gewisse Ähnlichkeit. Meine Bayern hat auch eine Grenze dahin.
Ich wohne direkt jetzt an dieser Grenze.
Zum Beispiel das Nu, das wir in Dresden sagen, oder ich zumindest, wir alle nie, aber ich bin da ein Dino. Das kommt von Anor und Anor heißt auf Tschechisch ja.
Okay.
Also das sind so ein paar Infiltrationen.
Also Böhmen verbinde ich halt immer mit Bier, Knödeln, Sauerkraut.
Ja, und das ist ja, das ist in Sachsen auch so, ne? Das Radeberger Pilsner ist das erste Pilsner nach
Da werden wir 1000 Euro Sponsoring dafür bekommen, ne?
ich habe vorhin die Orte deswegen genannt, weil ich ja ein bisschen rumkomme, auch im Westen Ich war auch in, zum Beispiel da oben auf dem Hambacher Schloss mal. Und ein ganz kleines bisschen dagegen ankämpfen will, dass behauptet wird, naja, das sind die Sachsen, das ist doch sowieso bei denen, die sind doch sowieso so und wie auch immer. Aber die anderen Deutschen, die sind ja noch vernünftig. Das wird vom Gegner, Anführungsstrichen, wird das manchmal so gesagt. Es gibt ein paar verrückte Bundesländer, Sachsen gehört dazu. Da gibt es einen Haufen Nazis, aber die, der Rest und so. Aber es ist so, dass ich überall das gesehen habe, was es auch in Sachsen gibt. Mag sein, dass es von Sachsen ausgeht, mag sein, dass es in Sachsen stärker ist. Aber ich sehe, dass der Unterschied, was die Einstellung angeht, so groß nie ist. Zu den anderen ostdeutschen Bundesländern sowieso nie. Und im Westen ist gerade auch die Corona-Bewegung eigentlich auch relativ groß gewesen. Im Prinzip war ja Stuttgart am Anfang das Epizentrum. Muss man alles auch sagen, das waren Zeiten, in denen man die DDR noch erkennen konnte auf den Inzidenzgraden.
Ja.
Graden. Die konnte man damals erkennen, als es nur im Westen Infizierte gab. Und dann konnte man sie wieder erkennen, als es nur im Osten Infizierte gab. Also es war dann so die Zeit, wo man gesagt hat, ja, das ist klar, weil wenn die sich nie impfen lassen, das ist klar, weil die keine Maske tragen. Überall dort, wo AfD ist, dort sind die Inzidenzzahlen besonders hoch und so, wie auch immer. Das war dann die. Aber am Anfang war es so, dass wir ja noch teilweise gesagt haben, naja, also ist klar, die Wessis, die halten sich nicht dran, aber wir und wie auch immer. So war so, am Anfang war das mal so eine Phase, die auch korrelierte mit dieser, dann mit der Ausländergeschichte. Naja, weil bei uns noch nicht so viele Ausländer sind, auch die Ausländer drüben, die tun sich da an nichts halten, aber wir machen das ordentlich jetzt hier und so. Also ich spreche jetzt wirklich von der Frühphase von Corona. Und ich sehe im Westen genau das Gleiche. Dort sehe ich allerdings, dass der Widerstand von Seiten Bürgermeister, von Seiten Polizei und so weiter viel stärker ist. Hier kann sich eine Polizei in Bautzen kann sich nicht mehr leisten, irgendwie auf Kontra zu gehen. Das würde nicht mehr funktionieren. Oder irgendwo auf dem Land, die wollen ja dann auch noch trotzdem mit den Leuten auch normal leben und wollen sich ja nie so, und da guckt man dann über das hinweg und das, wo in der Stadt eben halt der Polizist kommt und sagt, sie müssen einen Meter weiter weg parken oder sie dürfen nur eine Stunde hier parken, dann müssen sie weg sein und wie auch immer, lauter so ein komisches Zeug habe ich da erlebt. Oder die kriegen keinen Strom, alle kriegen Strom, aber die Corona-Gegner oder die was auch immer, die Montagsspaziergänger kriegen keinen Strom. Oder mit dem Hambacher Schloss war genau das Gleiche. Da durften sie da nie hoch und dort nie hin und das nie machen und so. Also die haben es einfach wirklich auch schwerer dort. Mhm. Ja. Aber ansonsten, für die ostdeutschen Bundesländer gilt allgemein, gerade auf dem Land, dass dort eigentlich nur noch die Leute übrig geblieben sind, die wirklich dort leben wollen oder die dort verwurzelt sind, währenddessen viele Leute, die sozusagen aus sich was machen wollten oder die hoch hinaus wollten, die sind weggegangen in den Westen,
oder in die großen 90er
Jahren in den Westen Leipzig, oder eben halt dann später
ja.
in die großen Städte. Und dort, wo es noch Gemeinschaften gibt, die miteinander sprechen, gibt es eben halt auch noch nie so einen starken medialen Einfluss. Mhm. Also wenn Menschen alleine irgendwo in der Großstadt in einer Wohnung leben, dann haben sie manchmal wirklich nur ihren Fernseher, der sagt, was draußen passiert. Währenddessen in noch echten funktionierenden Gemeinschaften, in funktionierenden Familien, ich weiß nicht, ob das jetzt in diesen Regionen noch so ist. Dort gibt es dann eine parallele Welt, in der sich bestimmte Dinge einfach nie so schnell festsetzen und noch anders gedacht wird, als eben halt in diesem schnellen Medienzyklus, in dem sich ständig empört wird und aufgerufen wird und dies und das und jenes so.
So rum hatte ich den Exodus noch gar nicht gesehen. Ich hatte ihn bisher immer als Verlustgeschichte beschrieben, also das Abwandern vor allen Dingen von jungen, gut gebildeten Frauen in den Westen, das Abwandern von guten Leuten in die großen Städte, die Kehrseite oder das die positive Seite fand ich jetzt gut herausgearbeitet. Die Gemeinschaft, die bleibt von Leuten, die da wohnen wollen.
Die sind sich sicher,
ja. Ja, das genau. ist echt ein ganz guter Punkt.
Mhm.
Was dürfen wir von Yan Song King in den nächsten Monaten und Jahren erwarten? Gibt es eine vierte Platte? Kommen ja. Videos, Filme?
Also die vierte, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ich mache das ja auch immer so, das sind jetzt nie irgendwelche Konzeptalben, sondern das ist tatsächlich im Sinne eines Albums. Dort kommen die Lieder rein, die ich jetzt teilweise auch schon eine Weile live spiele oder manchmal auch Lieder, die ich live nie spielen kann oder die da nie so passen oder so. Also sprich, das Album des letzten oder der letzten 12 Monate ungefähr. Ich komme jetzt nur nie dazu, wegen diverser anderer Dinge, ne? Aufträge, ja, und so weiter, das jetzt nochmal schnell fertig zu machen. Ich dachte, dass ich das jetzt schon da habe, aber das ist auf jeden Fall fertig, habe genug Lieder, muss das jetzt bloß nochmal fertig machen. Mache ich immer alles auch alleine, hat den Vorteil, dass es eben halt kein Geld kostet oder dass ich nie erst investieren muss, dass es mir auch niemand reinredet, dass ich keine Kompromisse machen muss. Hat den Nachteil, dass es Zeit braucht und ja, dass man da vor allen Dingen, wenn aktuelle Themen reinkommen und ich noch ein Lied mache und ich spiele das dann fragen die Leute auch, ist das hier mit auf der CD drauf oder wie auch immer. Und wenn ich dann sagen muss, nee, habe ich noch nie und wie auch immer, na, das ist dann immer auch nicht so gut. Deswegen bin ich dann manchmal so, dass ich nochmal schnell was schnell durchziehe, damit es aktuell noch mit drauf ist. So, ne?
Ich habe noch 2 Fragen auf dem Zettel. Nummer 1, wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden?
Ja, es wäre schon eine Welt der größtmöglichen Freiheit für den Einzelnen. Aber auch eine Welt der Verantwortung, aber nie eine Welt der Verantwortung für alles Mögliche, sondern eine Welt der Verantwortung für den Nächsten. Dass man also guckt, welche Menschen sind für mich relevant, welche spielen eine Rolle und dass man dann Verantwortung für die übernimmt, in vielfältiger Weise, die in der Nähe sind und nie für Probleme in Ländern, die hunderttausende Kilometer weit weg sind, sondern dass man so, und dann erwarte ich daraus eine Stabilität in der Gesellschaft, dass es auch sozusagen eben halt Rattenfänger nicht so eine sozusagen Leute fangen können mit irgendwelchen Geschichten, so, also die irgendwelche Geschichten erzählen, ob das jetzt eben halt die Geschichte vom Virus ist oder die Geschichte vom Putin, Hitler oder von was weiß ich was, wie, was es da nicht alles gibt, dass das alles nie mehr so verfängt, sondern dass die Leute sich auf das konzentrieren, was in ihrem Einflussbereich steht. Das ist natürlich dann auch eine Frage Subsidiaritätsprinzip, dass also nie in Brüssel beschlossen wird, wie die Bushaltestelle auszusehen hat in Niederseifersdorf, sondern dass das die Niederseifersdorfer selber beschließen können und dass sie sich selber auch, und dass sich alle Menschen, aber die Leute, wirksam fühlen und nie gegängelt von irgendwelchen Leuten, die ja wie aktuell vielleicht noch keinen Tag in ihrem Leben gearbeitet haben, gesagt kriegen, wie zu arbeiten ist. Hm. Ja, so. Also das wäre eine idealere Welt. Ansonsten irgendwelche Regeln, irgendwelche Revolutionen oder sonst wie was, bin ich wahrscheinlich schon zu alt, als dass ich das da mir noch große Gedanken darüber machen würde, also über grundlegende Veränderungen oder über andere Systeme oder so, das ist nie.
Das ist eine schöne Welt. Ich meine, ich komme da hin, wahrscheinlich nicht in eine WG, weil wir uns dann mit den Regeln überwerfen würden, aber im Nachbarhaus wahrscheinlich. Ne? Meine letzte Frage zielt in eine ferne Zukunft. Was bleibt von Jan Song King? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
Oh, ja, also habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Was selten stirbt, ist die Melodie. Also eine gute Melodie, die eingeht, die pflanzt sich fort. Ich merke das selber, wenn ich jetzt eben halt sage, ich spiele am Lagerfeuer ein paar Lieder, merke ich, dass es die Melodie ist, natürlich in die Harmonie eingebettet, dass es die Melodie ist, die über die Zeiten trägt. Meistens ist es auch ein guter Text dazu, aber wenn irgendwie eine Melodie in den Ohren bleibt und vielleicht auch weitergetragen wird, das wäre schön. Ansonsten, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, ich weiß, dass ich wie ein Zeitungsschreiber für den Tag arbeite und nie für die Ewigkeit. Und das macht es mir auch leicht, schnell was zu machen, als dass ich jetzt erst sage, na, kann man das so und wie würden das dann in 100 Jahren sein oder so. Also da.
In meinem Kopf ging jetzt sofort der Song los, wenn die Stimmung kippt. Ist das eine Melodie, die bleiben wird?
Naja, die Melodie, die am besten funktioniert, ist die von Frank Hör auf. Aber wie gesagt, dort könnte es durchaus sein, dass es die Melodie an sich nie ist, sondern eben halt natürlich auch das Thema. Aber Eigentlich wurde ich, ich habe auch ja viele Instrumentalstücke geschrieben. Und eigentlich freue ich mich besonders, wenn Menschen dann irgendwann mal sagen, oh, das klingt schön oder das gefällt mir oder so. Also die Melodie, das wäre nicht schlecht. Aber was ist nicht schlecht? Ich bekomme ja dann davon nichts mehr mit. Aber wenn man etwas dafür tun konnte, dass es irgendetwas Schönes in die Welt gekommen ist, etwas, worüber sich die Leute freuen, etwas, wo die Leute sagen, schön zu leben, wenn wir jetzt gerade singen, wenn wir gerade was hören oder sonst wie was, also dann ist alles erfüllt. Und
da haben wir doch jetzt ein schönes Interview in die Welt gesetzt, glaube ich. Ne? Vielen Dank, ja. Jan Songking.
Ich habe zu danken.
Das war Apolut im Gespräch mit Jan Songking. Wenn Ihnen das so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie es auf den Plattformen, weil das die Reichweite erhöht. Mit der Reichweite steigt möglicherweise die Zahl der Zuwendungen an Apolut. Vielleicht spenden Sie sogar, damit das Team hinter uns beiden weiter so schöne Gespräche machen kann. Ich bin Michael Mein. Bleiben Sie uns gewogen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.